man kann ja ganz krass sagen, letztendlich wird ja keiner gezwungen, da zu arbeiten, wo er jetzt arbeitet. Also die meisten Leute sind jedenfalls nicht inhaftiert in ihrer Firma.
Herzlich willkommen zum Raketentalk. Dies ist dein Podcast für gute und erfolgreiche Führung. Grundlage dieser Podcast-Reihe ist das Buch Führung ist keine Raketenwissenschaft von Daniel Mede und Carsten Banse. Die beiden begleiten Führungskräfte sowie Unternehmerinnen und Unternehmer seit mehr als 20 Jahren auf deren Weg zum Erfolg. Mein Name ist Sven Glago und ich spreche in dieser Podcast-Reihe mit Daniel und Carsten darüber, was gute Führung ausmacht, wie das auch in schwierigen Situationen gelingt und warum gute Führung zum Erfolg führt. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zur siebten Folge. Die verrückte siebte Folge. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und ich muss gestehen, ich bin wieder ein bisschen aufgeregt, denn wir haben heute ein Thema, das ich genauso spannend finde wie vergangene Woche, die Folge zum Thema Feedback. Denn dieses Mal geht es nämlich um den Opfermodus und damit zusammenhängt auch um die Frage, was motiviert mich eigentlich, überhaupt eine Führungsrolle einnehmen zu wollen? Carsten, magst du uns da vielleicht einen ersten Einblick geben?
Ja, sehr gerne. Also die Überschrift des Buchkapitels ist ja im Opfermodus und das ist natürlich ein ungünstiger Modus als Führungskraft, aber grundsätzlich als Mensch sowieso. Und vielleicht erklären wir zu Beginn ganz kurz, was sich da für ein Modell dahinter verbirgt. So gehen wir ja in der Regel auch im Buch vor, dass die Modelle da erstmal Priorität haben, um Sachen einordnen zu können. Und das Opfergestalter-Modell geht auf Stephen Covey zurück. Der hat sich von Viktor Frankl dazu beeinflussen lassen. Auf die Namen kommen wir später sicher nochmal zu sprechen. Und es dreht sich darum, dass unser Leben jetzt in der Theorie und meiner Meinung nach in der Praxis auch in zwei Bereichen abspielt. Einmal im sogenannten Betroffenheitsbereich. Das sind all die Dinge, von denen wir betroffen sind. Zu viel Geld, zu wenig Geld, das Verhalten von Kollegen, Rahmenbedingungen, Gesetze, Hitze in der Produktionshalle, das Verhalten des Vorgesetzten und so weiter. Und wenn ich mich um diese Dinge in diesem Bereich kümmere und da meine Energie dahin richte und versuche zum Beispiel das Verhalten vom Vorgesetzten über mir zu ändern, dann erlebe ich mich gegebenenfalls als Opfer und damit ist dieser Opfermodus gemeint. Also ich fühle mich dann ausgeliefert diesen Umständen gegenüber und dem gegenüber steht der sogenannte Gestalterbereich und wenn ich in den rein fokussiere, mental und auch über mein Tun, dann fühle ich mich auch als Gestalter, als Macher, als selbstwirksam. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über den Selbstwirksamkeitsbegriff. Und der spielt in diesem Gestaltermodus dann eine Rolle. Und gut, Idealzustand, das kann man ja gleich mal vorwegnehmen, das wäre eben die Führungskraft fokussiert überwiegend über den Tag den Gestalterbereich. Und das rollen wir jetzt noch ein bisschen aus.
Das heißt, die Opferrolle, das müssen wir vielleicht noch mal vorab definieren, ist natürlich nicht das Opfer im juristischen Sinne und auch nicht im eher zweifelhaften Verständnis von Umgangs- oder Straßensprache, also im Sinne eines Schimpfworts, sondern in dieser Rolle gibt es eine ganz eigene Definition.
Genau. Also ja, letztendlich ist das sich als Opfer fühlen, so dieses Gefühl, ich bin Spielball fremder Mächte, das Universum hat sich gegen mich verschworen, ich bin ein armer Wicht, warum passiert mir das nur immer? Genau, dieses Ohnmachtsgefühl und sich selbst leid tun und in den Jammermodus gehen. Und das ist halt ja nicht gesund und auch nicht wirklich ressourcenaktivierend.
Genau, und da war die zweite Frage, die du ja gestellt hast, Sven, wie verhält sich das mit dem Führungskraftsein? Da können wir ja gleich noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Da haben wir ein paar schöne Beispiele auch dafür. Es gibt so ein paar Voraussetzungen, wie ich mich da selbst hinein manövrieren kann, wenn ich zum Beispiel meine Motive, Führungskraft sein zu wollen, gar nicht besonders klar habe. Da gibt es vier Grundmotive, also jedenfalls in einer psychologischen Theorie, der Psi-Theorie. Und die sind da Leistung, Macht, Beziehung und Freiheit, also persönliche Selbstentfaltung. Und das Interessante ist, dass ich durchaus bewusst, ich sage immer im Brigitte-Test, ja, ohne das jetzt abwerten zu wollen, ankreuze, also ich bin total leistungsmotiviert, machtmotiviert bin ich auch. Das war schon in unserer Familie immer so. Und es gibt dazu aber eben noch die unbewusste Ebene. Und ungünstig wird das, wenn quasi die unbewusste Ebene tiefer aufliegt, also in Prozenten ausgedrückt, prozentual geringer ausgeprägt ist als die bewusste Ebene. Weil mein Unbewusstes dann die ganze Zeit quasi gegen mich arbeitet, ja. Also das, da könnte man jetzt einfach ausgedrückt sagen, da läuft dann so ein Gedanke, stimmt nicht mit der Leistungsmotivation. Und das sind dann häufig Leute, die auch zu uns ins Coaching kommen und erschöpft sind oder sich nicht durchsetzen können oder eben dann auch in Gänsefüßchen jetzt Opfer ihres Teams werden, weil sie sich nicht durchsetzen können, zum Beispiel.
Weil sie immer gegen sich selber arbeiten, weil sie nicht das tun, was sie eigentlich wirklich, wirklich selber wollen.
So sieht's aus.
Genau. Also sie haben letztendlich eine Fehlannahme oder sie denken, sie wären total zur Führungskraft vielleicht geboren. Dabei sind sie vielleicht einfach nur eine sehr gute Fachkraft gewesen. Und ich hatte mal einen im Seminar, das war so ein Orientierungsseminar, will ich Führungskraft werden oder will ich eher so eine Expertenlaufbahn einschlagen? Der sagte, nach dem Seminar wäre ihm aufgefallen, dass er eigentlich nur Führungskraft werden wollte, weil sein Chef so furchtbar ist und er den ganzen Tag immer denkt, ich könnte das besser. Aber ihm wäre klar geworden, dass Führungskraft sein doch ein bisschen mehr beinhaltet, als nun die Sachen gut zu organisieren. Und da hat man, glaube ich, relativ viele Führungskräfte, die auch Führung mit Management verwechseln. Also gibt ja so Modelle, die unterscheiden dann nochmal Management und Leadership. Also bin ich nur ein extrem guter Organisator und mache sozusagen Mikromanagement und organisiere alles, oder bin ich wirklich die Führungskraft, die Rahmen setzt und Visionen entwickelt und mit den Leuten spricht? Da gibt es schon extreme Unterschiede.
Da fällt mir direkt wieder das Thema Bewusstheit ein, das wir ja auch schon häufiger angesprochen haben. Ich denke, viele Menschen sind sich ja gar nicht bewusst über das, was sie tief in ihrem Inneren eigentlich wirklich wollen.
Nee, das ist super. Das kannst du, also wir machen das ja auch des Öfteren, zum Beispiel in Führungskräfteentwicklung oder in dem Programm, was Daniel gerade angesprochen hat, wo es darum geht, werde ich Fachkraft oder Führungskraft, dass wir fragen, was willst du denn eigentlich? Und die Frage, da wird's manchmal sehr stumm im Einzelcoaching oder auch in so einer Runde, ja, die wirklich für sich zu beantworten. Und was du eben gesagt hast, es gibt eben wunderbare Methodiken, zum Beispiel Persönlichkeitstests oder Diagnostik, mit denen wir arbeiten, wo man das mit rausbekommen kann, wie bin ich da aufgestellt, aber auch handlungsorientierte Methoden. Und da hatte ich mal eine ziemlich eindrückliche Erfahrung, dass dann tatsächlich rauskam am Ende in so einem Führungskräfte-Workshop, dass jemand sagt, jetzt langsam wird es mir wirklich klar, ich habe diese ganze Management-Laufbahn nur begonnen, weil alle in meiner Familie im Management sind. Ich will das gar nicht. Das war dem aber nicht klar bis zu dem Tag tatsächlich.
Das erinnert mich direkt an den Klassiker, der unglückliche Künstler, der Arzt oder Anwalt geworden ist, einzig und allein deshalb, weil das in der Familie schon immer so war und das alle von ihm erwartet haben.
Klar, da gibt es viele Biografien, die so einen Weg hinter sich haben. Aber ich glaube ja auch, dass vielen im Prinzip ja das schon früher klar ist. Aber sich das einzugestehen, das ist ja dann das Schwierige. Und das ist ja mit sehr viel Konsequenzen dann häufig auch verbunden. Und wir neigen ja ganz häufig dazu, einfach sich so durchzuwurschteln und weiterzumachen und den harten Schnitt zu vermeiden, weil wir denken, die Konsequenzen sind zu teuer oder das erscheint mir jetzt noch nicht attraktiv genug. Das ist also relativ normales Verhalten, wie ich finde.
Absolut. Und die Frage ist ja dann auch bei dem Thema jetzt, worüber wir gerade sprechen, was hat das dann mit diesem Opfermodus zu tun? Also wenn ich innerlich gar nicht klar bin mit mir, dann bin ich natürlich auch leichter, das leuchtet ja auch jedem ein, beeinflussbar von äußeren Umständen. Ja, und dann kann ich tatsächlich, also in Gänsefüßchen, zum Opfer zum Beispiel von Teamdynamiken werden, weil ich da nicht durchgreifen kann aufgrund unklarer Motivlage und bin grundsätzlich eher geschwächt. Und was Daniel eben gesagt hat, würde ich auch noch ergänzen wollen, in dem Fall, den ich jetzt berichtet habe, ich bin eigentlich nur Manager geworden oder auf dem Weg dahin, weil da gibt es ja auch so Gedankenkonstrukte, dass man denkt, meine Güte, da müsste ich ja mit der ganzen Familie das klären, dass ich lieber Putzmann werden will statt Manager, ja. Und ich hatte gerade diese Woche einen Klienten gebeten, schick mir doch mal eine Mail, wie die Gespräche, die du vorhattest zu führen, gelaufen sind. Und er hatte absoluten Horror davor. Und heute kam die Mail, wenn ich das gewusst hätte, dass es so leicht wird, hätte ich es schon vor ein paar Monaten gemacht. Also da kann man auch nochmal genau hingucken.
Ja, aber da sind wir ja voll wieder im Opfermodus, ne? Also ich muss Gespräche führen. Oh, ich Armer, warum habe ich so schwierige Mitarbeiter und immer habe ich die Probleme? Und das ist etwas, was wir ganz häufig wahrnehmen, gerade in Großkonzernen oder überhaupt in größeren Institutionen, dass man relativ schnell in diesen Opfermodus reinfällt. Das ist ist auch so ein Phänomen, wenn wir zum Beispiel gestandene Führungskräfte haben und mit denen über Führung reden, dann denken die ganz häufig erstmal nicht an sich, sondern über ihre Führungskräfte. Also wie werde ich eigentlich geführt und mein Chef? Und das ist dann immer ganz lustig, wenn man sie fragt, ja, und was würden eure Mitarbeiter über euch sagen? Und dann gucken sie sich immer an und lachen verschmitzt, und das ist ja schon irgendwie ein Phänomen, dass man häufig das erstmal so auf eine andere Ebene abstrahiert und gar nicht überlegt, was hat das eigentlich mit mir zu tun. Ich bin das Opfer von schlechten Prozessen oder so.
Ja, das ist auch ganz wichtig, was Daniel jetzt sagt, weil da ist ja auch so eine Abhängigkeit mit drin. Weil was wir da häufig erleben, ist so ein Gedankenkonstrukt, das geht dann so, also wenn mein Management oder meine Führungsetage über mir sich jetzt erstmal anfängt, vernünftig zu verhalten, was immer das dann auch sein mag, dann mache ich das auch. Und da fragen wir natürlich sofort zurück, also du willst dir jetzt so lange selber nichts Gutes tun und deiner Mannschaft zum Thema Führung und miteinander umgehen, bis deine Vorgesetzten das machen. Und dann verstehe ich das richtig. Und dann müssen die meisten auch schon so ein bisschen lachen und sagen, naja, also nee, ich könnte es ja eigentlich selbst schon mal beginnen, ja.
Das ist wirklich ein Phänomen, was mich immer wahnsinnig macht, dieses immer erstmal, ja, mir musst du das nicht erzählen, sondern das müsstest du mal meinem Chef erzählen. Mhm. Also da ist auch wieder, ne, ich bin das arme Opfer, mein Chef behandelt mich schlecht und deswegen kann ich nicht Leistung bringen. Und unser Ansatz ist, der Ansatz dieses Modells ist einfach, komm raus aus dieser Haltung, bau Körperspannung auf und versuch einfach deinen Einflussbereich auszuloten. Und manchmal ist der Einflussbereich riesengroß, man nutzt ihn nur nicht. Und manchmal ist er auch zugegebenermaßen sehr klein. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die momentane Situation uns reinversetzen mit Corona und so weiter, haben wir manchmal relativ kleinen Wirkungskreis, oder wir können jetzt Corona nicht wegzaubern, aber was wir immer im Griff haben oder zumindest beeinflussen können, ist, wie wir denken. Denke ich jetzt, oh, ich armer kleiner Wicht, oder denke ich, okay, so ist es jetzt und jetzt finde ich mich damit ab. Und in Firmen ist es letztendlich genauso. Man kann ja ganz krass sagen, letztendlich wird ja keiner gezwungen, da zu arbeiten, wo er jetzt arbeitet. Also die meisten Leute sind jedenfalls nicht inhaftiert in ihrer Firma.
Kommt auch manchmal so vor.
Ja, es kommt, genau. Und wenn man manche reden hört, dann denkt man, oh Gott, sind die Türen da abgeschlossen oder wer schleift euch eigentlich am Haarschopf jeden Morgen dahin?
Warum geht ihr dahin, wenn es so furchtbar ist?
Genau. Ja. Und das ist ja dann auch immer ganz witzig, ne? Wenn man dann so paradoxe Intervention macht, nach dem Motto, oh ja, ihr seid ja wirklich arm dran, Mensch, geht ja euch ja so schlimm, Mensch, komm, dann müssen wir jetzt mal Revolution machen oder lasst uns alle kündigen. Und dann nur, nee, so schlimm ist es ja nur auch nicht. Nee, eigentlich ist es ja auch ganz gut. Ja, und das ist ein schöner Schubs in den Einflussbereich. es ist einfach total ungesund, sich permanent als Opfer zu generieren. Das macht keinen Spaß und bringt einen nicht weiter.
Absolut. Aber warum wird das dann so häufig gemacht?
Das ist der vermeintlich bequemere Weg. Also, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, wenn ich in den Gestaltungsbereich gehe, zum Beispiel, ich gehe zu meinem Management oder zu meinen Mitarbeitenden und führe Gespräche und bringe meine Werte und meine Ansichten davor, dann gibt es häufig eben so innere Berechnungen. Oh, was wird mich das dann kosten? Ja, vielleicht verstelle ich mir meine eigene Karriere damit. Vielleicht fliege ich hier wirklich raus, wenn ich jetzt mal wirklich meine Ansicht zu bestimmten Dingen zum Besten gebe und so. Und diese Preise werden berechnet und auch als so ist das dann gesetzt. Ja. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, in vielen Fällen ist das überhaupt nicht so. Und ich habe wirklich ein schönes, wie ich finde, Beispiel dazu. Es gibt ja so Runden, die heißen Kamin oder sonst was Gespräche in verschiedenen Firmen, wo aus unterschiedlichen Hierarchiestufen Leute zusammenkommen. Und da hatte ich einmal jemand aus dem wirklich Top-Management dabei, der Rede und Antwort gestanden hat. Und es kam so eine Rückfrage. Ja, ich habe hier so eine Beurteilungsgespräch und mein Mitarbeiter kommt mir quer und mein nächsthöherer Vorgesetzter sagt auch, das lässt du mal lieber sein, den anders zu bewerten, sonst steht deiner Karriere was im Weg. Und das war insofern dann ganz lustig, weil dieser Top-Manager gesagt hat, ja, das kenne ich, das Beispiel von vor 25 Jahren. Und dann wurde es ganz ruhig im Raum und alle Nachwuchsführungskräfte starrten gebannt auf diesen Mann und dann sagte er, ich habe mich an meine Werte erinnert und ich habe den runtergestuft und ich hatte eine Menge Musik dadurch, aber ich sitze ja jetzt hier vor euch, ne? Im Top-Management. Und solche Geschichten werden wenig erzählt. Warum, kann ich jetzt tatsächlich auch nicht hundertprozentig begründen. Aber wie Daniel schon angerissen hat, also da ist ganz gehörig was nach hinten losgegangen. Mach das bloß nicht. Die kursieren hartnäckiger als die anderen.
Naja, die schlechten Geschichten verkaufen sich immer besser. Das ist wahrscheinlich ein Grund. Genau. Und dann ist man auch wieder im Opfermodus. Oh, da war einer, dem ist es schlecht ergangen und mir wird es bestimmt genauso ergehen. Ich versuche es erst gar nicht.
Stimmt. Und diese Opferhaltung verbindet ja auch total. Ich kenne das ja auch aus ganz unterschiedlichen Situationen. Sich im Jammern zu treffen, scheint irgendwie eine gewisse Anziehungskraft zu haben. Und da ist es offenbar ganz egal, ob es um die Arbeit oder das Wetter oder um die Gesundheit geht.
Klar, da kann jeder auch was zu beitragen. Jeder hat doch eine Jammergeschichte von vor 5 Minuten schon, ne? Also es ist letztendlich ist es auch, wie ich finde, ein totales gesellschaftliches Problem. Ne? Also wir sind ja alle nur noch Opfer. Also die einen sind Opfer von, weiß ich nicht, von bösen Chefs, vom Kapitalismus, von schlechten Regierungen, vom Klimawandel und so weiter. Und das ist wirklich, ja, es ist sehr en vogue, ne? Und dann, das darf man nicht mehr sagen. Und natürlich kannst du dir das sagen, aber so nicht. Und alle sind nur noch Opfer. Und das ist, glaube ich, keine Strategie, wie wir auch als Gesellschaft gut weiterkommen. Deswegen versuchen Carsten und ich ja auch letztendlich immer dieses Modell in die Welt zu tragen und eigentlich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen einseitig, aber bei fast jedem unserer Seminare oder Workshops oder Coachings kommt das eigentlich aufs Flipchart drauf, weil es so unfassbar einfach ist, das Modell, aber so viel Wirkung erzielt. Also, ja.
Ihr habt in eurem Buch einen Abschnitt, ihr nennt das, glaube ich, das Phänomen der großen Runden. Da wird ja auch häufig so eine starke Passivität spürbar. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Große Runde, das Thema ist klar umrissen, klar benannt. Und vor einer halben Stunde in der Teeküche hatte noch jeder eine Meinung dazu. Mhm. Und dann plötzlich in der großen Runde sagt niemand mehr was. Warum ist das so?
Also ich erkläre mir das sozialpsychologisch. Also es ist so, wenn 300 Leute da sitzen, dann könnte ja der andere anfangen. Ist wie wenn man das habe ich mal gelesen, wenn man irgendwo überfallen wird auf dem im U-Bahnhof oder so, ist es besser, wenn einer da steht. Da ist die Chance deutlich größer, dass der hilft, als wenn 20 da stehen. Weil bei 20 Leuten die Verantwortung halt auch nur ein 20. ist. Und jeder denkt, ach, warum hilft denn keiner? Und ich glaube, so ein bisschen ist es in solchen Runden auch so. Eben waren noch alle der Meinung, das ist alles furchtbar, das muss angesprochen werden. Ja, warum macht's jetzt keiner? Und warum soll ich jetzt der Doofe sein, der die Nachricht überbringt? Nachher kriege ich als Überbringer der Nachricht dann auch den Ärger. Also ich glaube, das ist so eine Komponente.
Auf jeden Fall. Und ich sehe noch zwei Dinge. Also ich habe tatsächlich gerade kürzlich erst was für mich dazu gelernt. Meine erste Interpretation war einmal Angst, vor der Gruppe was zu sagen, sich da zu positionieren und so weiter. Aber über einen Kollegen bin ich da jetzt darauf aufmerksam geworden, dass sehr wahrscheinlich da auch eher noch eine noch gewaltigere Emotion eine Rolle spielt, nämlich Scham. Also wie Daniel sagte, wenn einer von 300 Leuten, die alle nichts sagen, aufsteht, dann kann das gekoppelt sein an dieses Schamgefühl. Also wenn ich jetzt was sage, dann stimmt ja was nicht mit mir, weil die anderen sagen auch nichts. Und Scham ist halt so eine krasse Emotion, die wird ja auch immer beschrieben mit der Boden möge jetzt unter mir aufgehen, ich will hier am liebsten gar nicht sein, man soll mich im besten Fall nicht mehr sehen. Also das ist überhaupt nicht zum Lachen, diese Emotion. Und das finde ich ist ein guter Erklärungsansatz. Weil ja, vor allen Dingen, bei der Angst kannst du immer noch,
man dann noch
bei
eine
der Angst,
Hierarchie ja? dabei hat. Ne?
Genau. Bei der Angst kannst du ja immer noch sagen, geh durch die Angst oder trotz der Angst, wag es jetzt. Aber Scham ist so massiv, die hält dich gegebenenfalls auf dem Stuhl. Also das wäre für mich noch so ein Erklärungsansatz dafür. Mhm. Und was ich bei diesen Themen verschiedene Hierarchiestufen, was wir im Kapitel ja auch erwähnen, ist eben dieses Wechselspiel meine Führungsebene und ich und meine Mannschaft. Und das erleben wir eben auch relativ häufig, dass genau eben Mitarbeitende sagen, also meine Führungskraft, die ist wirklich, also die ist ein Opfer. Ja, und dann fragen wir halt nach, wieso, was ist denn da los? Naja, also immer wenn die aus größeren Managementrunden zurückkommen, dann wird zwar so getan, als ob sie hinter den Entscheidungen aus dem Management steht, aber wir merken das ja. Und ich habe das noch so aus dem Krankenhausbereich, da habe ich ziemlich viel Kommunikationstrainings gemacht und das sind ja auch diese Situationen, man trifft Angehörige auf dem Flur als Mensch im Gesundheitswesen, guckt betreten zu Boden und die fragen, und wie geht's unserem Angehörigen auf Zimmer 12? Und dann sagt auf der Tonspur, ne, die Gesundheitswesensperson, also da kann ich Ihnen nichts zu sagen, und guckt betreten zu Boden. Damit ist alles gesagt. Und das ist so ein Phänomen, denke ich, körpersprachlich, das sollten Führungskräfte sich auch verdeutlichen. Wenn sie aus einer Managementrunde kommen und sagen, also ich stehe da überhaupt nicht dazu oder ich habe große Schwierigkeiten, aber wir müssen es jetzt machen, statt zu sagen, also super toll, uns anders zu meinen. Merkt sowieso das Gegenüber.
Ja.
Und dann wird mir eben dieser Opfermodus wieder nachgesagt.
Ja, und ein anderes Beispiel ist relativ häufig noch, dass sich Führungskräfte auch als Opfer von zum Beispiel dem Betriebsrat fühlen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man eigentlich einen schon längst hätte rausschmeißen wollen oder sogar müssen und das Team letztendlich auch sagt, warum macht hier denn eigentlich der Chef nichts gegen so offensichtliches Fehlverhalten, dann kommt häufig so, ja, was soll ich machen, der Betriebsrat wird sich da sowieso querstellen und das wird eh nichts und ja, und dann ist man auch da wieder im Opfermodus und hält dann häufig Dinge viel zu lange aus und bringt damit auch die ganze Mannschaft durcheinander, weil irgendwann kommt unweigerlich das dieses Gefühl auf bei den Mitarbeitern, warum muss ich denn hier eigentlich arbeiten und der andere, der faul sich ordentlich was rausnimmt, kriegt genauso Geld. Also das steckt dann auch gegenseitig dann an in der Arbeitsmoral.
Mhm. Ja. Und da kann man dann ja als Führungskraft auch ganz ordentlich die Motivation im eigenen Team torpedieren. Ne? Also da müsste man sich dann vielleicht schon auch fragen, warum mache ich diesen Job denn eigentlich?
Ich finde das auch ganz wichtig, im Coaching zum Beispiel oder auch in Führungskräfteentwicklungs-Workshops, weisen wir da ja auch darauf hin, da genau hinzugucken. Wenn ich jetzt diese Entscheidung fälle und vielleicht im Unternehmen noch 20, 25 Jahre bleiben möchte, jetzt erstmal als Ursprungsplan, welche Rolle forme ich da von mir selber? Und da gibt's, wir haben also ein ziemlich, der ist eigentlich ziemlich grauenvoll, der Begriff, aber wir haben hier und da eben auch schon von so Beschreibungen oder Titeln, ne, zahnlose Tiger für die Führungskräfte gehört. Entweder beschreiben sie sich selber so oder werden so beschrieben, und das ist natürlich grauenvoll, ne? Das ist so das, was Daniel beschrieben hat. Ich kann ein bisschen fauchen oder rumbellen, aber beißen nicht mehr. Und das lohnt sich unbedingt, dahin zu gucken. Als was will ich denn hier rausgehen aus der Firma, wenn ich lange geblieben bin, mit welchem Titel? Vor mir selbst. Und da zu gucken. Und für mich gibt es auch noch so einen Unterschied, den ich aufmachen würde. Ich denke, Führungskräfte entscheiden vielfach aus diesem Opfermodus heraus. Manchmal auch, das sei ja auch mal gesagt, aus persönlichen Interessen, weil noch ein Reihenhaus zu bezahlen ist oder was auch immer. Das ist ja auch legitim. Und Leadership, den Begriff, den Daniel angesprochen hat, den würde ich so beschreiben, dass ein Leader immer die beste Entscheidung fürs Team fällt. Punkt. Und ich glaube, da zu diesem Thema, was wir heute besprechen, dann trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Und in diesem Verständnis wäre dann die Voraussetzung für echtes und erfolgreiches Leadership erst gegeben, wenn das Unterbewusste also nicht immer gegen das oberflächlich Wahrgenommene anarbeitet.
Ja, und der, genau, und der sehr wahrscheinlich so eine Personalentscheidung wie die eben angedeutet war, wo es ein bisschen schwierig ist mit einem Mitarbeitenden oder so und alle sich fragen, wieso ist denn die Person noch hier? Das ist einfach schädlich fürs Team. Da ist jetzt meine Erfahrung, würde ein Leader sagen, okay, und das ziehe ich jetzt durch. Und manche Führungskraft, die wir bis jetzt eben erlebt haben, macht das aus welchen Gründen auch immer manchmal nicht. Und ist damit wieder im Opfermodus.
Genau. Das meistens ist es ja so, dass man einfach viel zu lange zugeguckt hat. Gerade wenn es jetzt um Fehlverhalten geht. Und dann ist es irgendwann so eklatant, dass man wirklich was unternehmen muss. Und dann kommt man in diesen Opfermodus. Also beziehungsweise dann stellt man es erst richtig fest, warum man denn jetzt so ein armer Chef ist, der so einen schwierigen Mitarbeiter hat. Und eigentlich hat man schon vorher relativ viel falsch gemacht, beziehungsweise aus energetischen Gründen ein Auge zugedrückt, weil jetzt ist es vielleicht auch 5 Minuten vor Feierabend, jetzt spreche ich ihn darauf nicht mehr an und ach, das ist mir jetzt zu anstrengend. Und das ist wirklich etwas, wo wir dann ganz häufig wieder verweisen können auf Feedback aus der letzten Folge. Das fehlt leider ganz oft im frühen Stadium, sodass ich erst gar nicht diese schweren Fälle kriege und hinter mich wie ein armes Opfer fühlen muss.
Ja, und nicht fragen, warum landen diese Fälle immer in meiner Abteilung, sondern sich selber auch aktiver zu betrachten und fragen, was habe ich denn eigentlich dazu beigetragen, dass diese Situationen immer bei mir entstehen, und was kann ich ändern?
Das ist grundsätzlich eine ganz gute Idee, ne? Also manchmal muss man auch dazu sagen, habe ich jedenfalls auch manchmal echt Mitleid mit Führungskräften, die dann Teams übernehmen, wo ja sich gewisses Verhalten eingeschlichen hat über die letzten 25 Jahren, die wirklich ziemlich schwer sind, beziehungsweise ein Verhalten, was man natürlich jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen als neue Führungskraft auch korrigieren kann. Da ist dann langer Atem häufig gefragt.
Ja.
Also da kann und man Führungskräfte auch bewegen sich brechen für die.
Ja. Und Führungskräfte bewegen sich ja auch nicht im luftleeren Raum. Die sind ja eben eingebunden in Unternehmen. Und Unternehmen sind Systeme, und Systeme haben halt so bestimmte Regeln aufgebaut über die Dauer. Das ist natürlich auch zu beachten, aber auch da gibt es häufig noch die ein oder andere Stellschraube, die nicht gesehen wird zum Thema Gestaltungsbereich.
Ja, oder halt, was wir ja auch gesagt haben ganz am Anfang, wenn ich die Entscheidung so getroffen habe und es jetzt halt gerade schlecht läuft, dann kann ich ja trotzdem immer noch sagen, okay, so ist es und ich bin nicht das arme Opfer und gehe jetzt gebückt rum und weine rum und bin das deswegen vielleicht gereizt und schreie noch andere Leute an, sondern ich habe das bewusst so gemacht und fertig und jetzt gucke ich, wie gehe ich damit um? Also das ist ja wieder genau das, wie denke ich über die Dinge und sich selbst zu bemitleiden macht selten Dinge besser.
Ja, das stimmt.
Was für ein schöner Satz.
Ja.
Vielleicht solltet ihr so Autoaufkleber machen oder so.
Den habe ich bestimmt irgendwo geklaut, aber ich weiß nicht woher.
Best of alle geklauten Zitate, das ist gut. Aber eins hätte ich noch, wenn Daniel das mit dem Selbstmitleid jetzt schon angesprochen hat, also wir wollen ja unsere Hörer auch nicht ganz im Dunkeln jetzt stehen lassen. Ein Satz, der vielleicht auch schon mal zur Sprache kam, um sich da rauszubewegen, ist, wenn es jetzt so ist, wie es ist, was kann ich jetzt damit tun? Das führt unmittelbar in den Gestaltungsbereich.
Ja, da sagst du was. Und das ist dann eigentlich auch schon direkt die Überleitung zur nächsten Woche. In der nächsten Folge wollen wir nämlich noch ein bisschen tiefer und genauer auf das Thema Gestalten schauen. Und ich freue mich da sehr drauf, denn ich gehe davon aus, dass wir da wieder ein paar tolle praktische Impulse auch mitnehmen können. Ich bedanke mich für diese Woche und freue mich aufs nächste Mal.
Ich ebenso.
Macht's gut. Dankeschön.
Same, tschüss. Same. Gestalten, ciao. Gestalten, gestalten. Also bis nächste Woche.
Tschüss, ihr Opfer. Macht's gut. Ciao, ciao.
Das war der Raketentalk. Dein Podcast für gute und erfolgreiche Führung. Mehr zu diesem Thema findest du in dem Buch Führung ist keine Raketenwissenschaft. Als Führungskraft wirklich richtig erfolgreich werden. Von Daniel und Carsten. Dort gibt es den ganzen Werkzeugkasten für erfolgreiche Führungskräfte. Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat und sind gespannt auf dein Feedback und deine Bewertung. Hab eine gelassene und erfolgreiche Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!
Frühstück bei Stefanie, ne? Es ist ja, wie es ist. So.
Ja, und Milch und Zucker nimmt er selbst.
Weiter. Genau.
Genau. Genau.
Ja, das bringt es eigentlich auch ganz gut auf den Punkt. Es ist ja, wie es ist. Ja. Und was machen wir jetzt? Ne? Das ist so die Idee dabei.